Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Der Terrorkrieg der Hamas gegen Israel hat auch für Europa Konsequenzen. Wir sprechen gleich darüber, welche Rolle Moskau in diesem Krieg übernimmt. Und wir werfen einen Blick auf den Zustand des deutsch-französischen Verhältnisses. Die beiden Regierungen kommen heute in Hamburg zu einer großen Kabinettsklausur zusammen. Außerdem in dieser Sendung, nach der Ankunft hunderter Migranten, spitzt sich die Lage auf der Kanareninsel El Hierro zu. Auch dazu gleich mehr. Der blutige Hamas-Terror an diesem Wochenende hat 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg die israelischen Sicherheitsbehörden erneut unvorbereitet getroffen. Auch Europa ist überrascht. Nun stellen sich Fragen nach politischen Konsequenzen. In Deutschland hat eine Debatte über die Fortsetzung der Palästina-Hilfen begonnen. Auf europäischer Ebene wird sie wohl folgen. Und die Frage steht im Raum, wie die Hamas ihr Waffenarsenal derart aufstocken konnte. Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog:
Diese verabscheuungswürdige Tat, die am Schabbat und am Feiertag begann, als sie die Grenze überquerten und dann die Gemeinden in der Nähe der Grenze angriffen, ist eine immense Sünde. Eine Sünde, die nicht nur von einer mörderischen Terrororganisation angeführt wird, sondern auch von einer Achse des Bösen mit Sitz im Iran. Deren Metastasen wollen immer wieder uns, unseren Geist, unsere Souveränität und das, was wir als Nationalstaat sind, untergraben.
Israels Staatspräsident Herzog über eine Achse des Bösen. Der Iran gehört aus Sicht des Politikers dazu, aber auch Russland dürfte ein Interesse an einer Destabilisierung in der Region haben. Mehrfach jedenfalls waren hochrangige Delegationen der islamistischen Hamas-Organisation in den vergangenen Jahren in Moskau. Hanna Notte ist Russland-Expertin am James Martin Center for Non-Proliferation Studies in den Vereinigten Staaten. Mit ihr wollen wir jetzt darüber sprechen. Guten Morgen, Frau Notte.
Guten Morgen, Herr Noll.
Frau Notte, derzeit ist viel vom Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren die Rede. Damals bekamen die Angreifer aus Syrien und Ägypten Unterstützung aus Moskau. Wie eng sind die Beziehungen zwischen Russland und dem aktuellen Aggressor Hamas?
Ja, wie Sie bereits gesagt haben, gehen diese Beziehungen viele Jahre zurück. Hamas-Delegationen besuchen Moskau seit 2006. Damals hat die Hamas in den Parlamentswahlen in den Palästinensergebieten gewonnen. Zuletzt war eine Delegation auch im Frühjahr diesen Jahres in Moskau. Und der Kreml hat die Hamas auch nie als Terrororganisation eingestuft. Ganz grundsätzlich ist Russland historisch sehr aktiv gegenüber den Palästinensern. Moskau hat mehrmals in den letzten Jahren versucht, zwischen verschiedenen palästinensischen Fraktionen zu vermitteln, also nicht nur der Hamas, sondern auch Fatah und anderen Gruppierungen, und zwar um im Nahostfriedensprozess aktiv zu bleiben, denn Russland verbindet historisch Großmachtstatus mit seiner Rolle in diesem Prozess.
Wir haben gerade den Yom Kippur-Krieg erwähnt. Damals gab es eben Unterstützung aus Russland für die Angreifer. Können Sie sich vorstellen, dass Russland die Hamas auch militärisch unterstützt? Es gibt in den sozialen Netzwerken Aufnahmen, zum Beispiel von Drohnen, die Sprengkörper über israelische Panzer abwerfen.
Also was militärische Unterstützung betrifft, da sind in den letzten Jahren nach israelischen Angaben durchaus selektiv russische Fabrikate vermutlich über den Iran in die Hände von Hamas gelangt. Zum Beispiel schultergestützte Flugabwehrraketen oder Panzerabwehrraketen. Es gab aber keine Anzeichen von direkten Waffenlieferungen im größeren Umfang. Was nun diese Terrorattacke vom Samstag betrifft, man kann natürlich nichts ausschließen, aber ich habe bisher keine Beweise gesehen, dass die Waffen, die die Hamas hier eingesetzt hat, direkt aus Russland kamen oder dass die Hamas gar vom russischen Militär trainiert wurde. Was ich für viel wahrscheinlicher halte, ist, dass hier massive logistische und militärische Unterstützung durch den Iran und durch die Hisbollah über Monate erfolgt ist. Und diese Unterstützung ist auch durchaus ausreichend, denke ich, wenn man mal bedenkt, welche militärischen Kapazitäten der Iran in den letzten Jahren aufgebaut hat. Kapazitäten in einem solchen Maße, dass ein Land wie Russland selbst über ein Jahr jetzt bewaffnete Drohnen, Granaten und anderes Gerät in Teheran einkauft für den Krieg gegen die Ukraine.
Stichwort Iran. Ist das Hauptziel Russlands, mit iranischer Hilfe schwelende Konflikte auf der Welt anzuheizen, nun auch im Nahen Osten?
Ja, grundsätzlich kann man das schon sagen, dass Russland schwelende Konflikte in der Region anheizt. Moskau hofft nämlich, dass Spannungen andererorts die Ressourcen, die Aufmerksamkeit westlicher Staaten bündeln, was dann auch von der Unterstützung der Ukraine ablenken könnte. Denn Russland sieht sich ja mit dem Westen in einem fundamentalen Konflikt in der Ukraine. Es gibt hier weitere Beispiele, zuletzt engere Abstimmungen zwischen Russland und Iran in Syrien zum Beispiel, um gegen die amerikanische Präsenz im Nordosten Syriens zu sticheln. Und ich würde argumentieren, dass Russland auch kulanter gegenüber dem iranischen Atomprogramm geworden ist. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass Russland den Iran in der Region zunehmend befähigt, anstatt ihn in die Schranken zu weisen. Aber nochmal, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Moskau jetzt direkt die Finger im Spiel hatte, was Planung oder Ausführung dieser Hamas-Attacke vom Wochenende betrifft.
Nun hat auch Israel traditionell gute Beziehungen zu Russland. Das hat im Laufe des Ukraine-Krieges sogar zu dem Vorwurf geführt, die israelische Regierung sollte sich stärker auf Seiten der Ukraine engagieren. Es gibt auch eine große russische Diaspora in Israel. Gehen Sie davon aus, dass es für Moskau eine rote Linie für eine weitere Eskalation in diesem Konflikt gibt?
Ja, Sie sprechen die weitreichenden Beziehungen an zwischen Russland und Israel. Die gibt es weiterhin. Ich würde sagen, Putin hat auch gute persönliche Beziehungen zu Bibi Netanyahu. Und Russland will unbedingt weiter vermeiden, dass Israel die Ukraine mit letalen Waffen unterstützt. Auch deswegen ist es für mich eher schwer vorstellbar, dass es jetzt eine direkte russische staatlich gelenkte Unterstützung für den Angriff der Hamas gibt. Was rote Linien betrifft, Russland muss vorsichtig sein, dass es nicht zu weit geht im Schüren von Spannungen in der Region. Denn sollte es zu einem größeren Flächenbrand kommen, zu einem größeren regionalen Krieg zwischen Israel und Iran, dann hätte das für Moskau nicht nur unbedingt positive Folgen. Denn ein solcher Krieg könnte sich auch auf den Libanon ausweiten, Syrien destabilisieren. Dort kontrolliert Russland Militärstützpunkte, die untermauern Russlands Machtprojektion ins östliche Mittelmeer und in den Nahen Osten. Russland hätte aber gerade nicht die militärischen Kapazitäten aufgrund des Krieges gegen die Ukraine wirklich mitzumischen und seine Interessen zu wahren in einem größeren regionalen Konflikt.
Noch ganz kurz, glauben Sie, dass Russland die Möglichkeit hat, auf die Hamas-Führung einzuwirken?
Ich glaube, es wird gerade von Ägypten versucht, es wird von anderen Staaten in der Nahostregion versucht, die da eher einen Draht zu Hamas haben. Russland genießt seit Jahren Beziehungen zu der Hamas, aber dass Russland da genug Macht über die Hamas hat, da wirklich Einfluss zu nehmen, bezweifle ich zurzeit.
Einschätzungen waren das von Hanna Notte. Sie ist Russland-Expertin am James Martin Center for Non-Proliferation Studies in den Vereinigten Staaten. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank.
Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und ihre Ministerriegen treffen sich heute zu einer informellen zweitägigen Kabinettsklausur in Hamburg. Es wird dort natürlich um deutsch-französische Reaktionen auf den Krieg in Nahost gehen. Aber der Grund für die erste zweitägige Klausur in der Geschichte beider Länder ist ein anderer. Ein neues Format mit einem Schwerpunktthema soll Schwung in die angespannten Beziehungen zwischen Berlin und Paris bringen. In lockeren Gesprächsrunden informieren Fachleute über die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien. Vielleicht lassen sich so gemeinsame Projekte identifizieren, die dem deutsch-französischen Paar neuen Schwung verleihen können. Denn hinter der Fassade herrscht im deutsch-französischen Verhältnis gähnende Leere. So hat es jedenfalls der frühere französische Botschafter in Berlin, Claude Martin, gerade in seiner Biografie beschrieben. Am guten Willen allerdings, berichtet Deutschlandfunk Paris-Korrespondentin Christiane Kess, liegt das eher nicht.
In einem Hangar der deutsch-französischen Flugstaffel in Evreux in der Normandie spielt die Militärkapelle. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der Ende September zu Gast ist, schreitet mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu die Reihen der Soldatinnen und Soldaten ab. Dann lassen sich die beiden ausgiebig über das neueste militärische Transportflugzeug informieren, das in der riesigen Halle thront. Bei den anschließenden Statements vor Vertretern der Armee und Journalisten herrscht beste Stimmung.
Mesdames et messieurs, cher Sébastien, d'abord,
merci. Pistorius bedankt sich in fließendem Französisch beim lieben Sébastien für die Einladung. Er habe gerade erst seinen Urlaub in Frankreich beendet, erzählt der Verteidigungsminister launig, und es fühle sich jetzt für ihn auch fast an wie Ferien. Auf Deutsch bekundet Pistorius Pistorius gegenüber seinem französischen Amtskollegen.
Du warst der Erste, mit dem ich gesprochen habe. Eine halbe Stunde nach meiner Vereidigung haben wir telefoniert. Ich wollte damals schon zum Ausdruck bringen, wie wichtig mir die deutsch-französische Zusammenarbeit ist. Und als wir uns das erste Mal dann begegneten, kann ich sagen, das war, wie es in dem berühmten Film Casablanca mit Humphrey Bogart heißt, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Das sei auch der Grund, warum das Projekt des deutsch-französischen Kampfpanzers MGCS nun ein Stück vorankomme, ist sich Pistorius sicher. Die Heeresinspekteure der beiden Länder haben gerade ein Dokument unterzeichnet zu den gemeinsamen Anforderungen an den Kampfpanzer der Zukunft. Boris Pistorius spricht von einem Meilenstein. Sébastien Lecornu fügt hinzu: Unsere beiden Staaten tragen dieses Projekt politisch. Wir haben große Erwartungen. Es geht hier nicht einfach um einen neuen Leopard oder Leclerc-Panzer. Es gehe um ein völlig neues System mit Technologien wie künstlicher Intelligenz. Das Panzerprojekt läuft wie das Projekt des gemeinsamen Kampfflugzeugs FCAS bereits seit Jahren. Aber es ging bisher nur zäh voran, erklärt Eric-André Martin. Er ist Experte für das deutsch-französische Verhältnis beim Französischen Institut für internationale Beziehungen. Das politische Engagement für die Rüstungsprojekte ist auf der Ebene der beteiligten deutschen und französischen Unternehmen sehr schwer umzusetzen. Jedes Unternehmen will auf seine Kosten kommen. Die Firmen tun sich schwer, zusammenzuarbeiten und sich die Aufgaben und Profite zu teilen. Die Politik habe die deutschen und französischen Unternehmen mit ihren Rivalitäten sich selbst überlassen, kritisiert Martin. Beim gemeinsamen Kampfpanzer sollen nun Blockaden gelöst werden, versprechen die Verteidigungsminister. Der Experte Martin aber trübt die deutsch-französische Harmonie, die Regierungsmitglieder regelmäßig bei ihren Treffen zu den verschiedensten Themen zur Schau tragen. Martin sieht in Deutschland und Frankreich derzeit keinen Motor für die Europäische Union. Ganz im Gegenteil, die Gespräche der beiden Regierungen spalten eher. Jede Seite hat ein paar EU-Länder um sich geschart. Das ist keine Zusammenarbeit, die die großen Herausforderungen angehen könnte. Dabei müsste man vorankommen bei Fragen der europäischen Verteidigung oder dem Klimawandel und wettbewerbsfähiger werden gegenüber China und den USA. Martin sieht Frankreich und Deutschland stattdessen in ideologische Auseinandersetzungen verwickelt, allen voran beim Thema Energie. Deutschland lehnt die Atomkraft kategorisch ab, weil es sie als zu gefährlich ansieht. Frankreich setzt dagegen ganz auf die Kernkraft, weil es glaubt, dass man Atomenergie braucht, wenn man sich von fossilen Energien unabhängig machen will und weil die Atomkraft eine kohlenstoffarme Energiequelle ist. Die französische Regierung möchte künftig mehr von ihrem günstigen Atomstrom profitieren. Sie will bei einer Reform des europäischen Strommarktes den Strompreis vom Gaspreis entkoppeln und die Kernenergie stärker als bisher mit Förderinstrumenten unterstützen. Es gibt also genügend Gesprächsstoff bei den heute beginnenden Regierungskonsultationen, auch wenn keines der Streitthemen offiziell auf der Agenda steht. In lockeren Gesprächsrunden mit Experten soll es unter anderem um künstliche Intelligenz gehen. Beschlüsse werden keine erwartet. Eric-André Martin vom Französischen Institut für internationale Beziehungen begrüßt dieses neue, informelle Format. Deutschland und Frankreich sind sich bewusst geworden, dass sie eine neue Methode brauchen, um besser zusammenzuarbeiten. Diese Gespräche können wieder Gemeinsamkeiten herstellen. Man kann so offen miteinander reden. Danach muss es aber ein Signal geben, dass sich beide Seiten um die Themen kümmern, die die Zukunft beider Länder betreffen.
Deutschlandfunk Paris-Korrespondentin Christiane Kesse über die Krise im deutsch-französischen Verhältnis. Beim Ringen der EU-Staaten um eine gemeinsame EU-Asyl- und Migrationspolitik stehen vor allem die nordafrikanischen Staaten im Fokus. Von Libyen, Tunesien oder Marokko starten die Boote ihre gefährliche Fahrt über das Mittelmeer. Doch in diesem Herbst hat sich ein zweiter Hotspot gebildet, rund um den Senegal in Westafrika. Rund 15.000 Menschen haben bislang von dort versucht, über den gefährlichen Atlantik die Kanarischen Inseln zu erreichen und damit Spanien. In der Vergangenheit haben die Boote in der Regel Teneriffa und Fuerteventura angesteuert, doch immer häufiger landen sie nun auch auf El Hierro, der kleinsten der sieben Kanareninseln. Hans-Günter Kellner über die Folgen.
Manche Medien in Spanien vergleichen El Hierro schon mit Lampedusa. 1800 Bootsflüchtlinge sind in der vergangenen Woche auf der kleinen Kanareninsel angekommen. Die Situation sei kritisch, sagt Manuel Miranda, Sprecher der Regionalregierung der Kanarischen Inseln. Er rechnet mit weiteren Booten, seine Behörde unternehme alles, um den Menschen zu helfen, benötige aber die Hilfe der Zentralregierung. Die spanische Regierung bringt die Flüchtlinge von der 11.000 Einwohnerinsel so schnell wie möglich nach Teneriffa, wo es ein größeres Aufnahmelager gibt. Auch das ist inzwischen voll. Bootsflüchtlinge übernachten auf der Mole im Hafen unter freiem Himmel. Elena Maleno von der Organisation Caminando Fronteras, zu Deutsch Grenzgänger, erklärt, warum jetzt so viele Migranten in El Hierro ankommen. Früher haben die Boote El Hierro erreicht, weil sich die Leute auf dem Atlantik verirrt haben. Es ist die südlichste der Kanarischen Inseln. Jetzt steuern sie sie direkt an, weil viele schon im Senegal in See stechen. Um den Patrouillen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex aus dem Weg zu gehen, fahren sie nicht die westafrikanische Küste entlang, sondern steuern direkt aufs offene Meer hinaus und kommen dann in El Hierro an. Verfehlen sie die Insel aber, verschwinden sie im Atlantik. Mindestens 951 Migranten sind im ersten Halbjahr auf ihrem Weg nach Spanien ertrunken, sagt die Aktivistin, die meisten auf der gefährlichen Route zu den Kanaren. Ihre Handynummer ist unter den Flüchtlingen bekannt. Seit 20 Jahren arbeitet sie in der Flüchtlingshilfe. Ein Anruf erreichte sie am Samstagmorgen aus einem mit 80 Flüchtlingen besetzten Schlauchboot. Sie waren schon einige Stunden unterwegs, hatten aber noch Netz. Das Boot begann zu sinken. Sie haben uns ihre Koordinaten durchgegeben. Wir riefen die Behörden in Marokko an und die spanische Seenotrettung, damit die Druck auf die Marokkaner ausübt. Die Flüchtlinge haben uns Fotos geschickt. Ein Teil der Kammern des Schlauchboots hatte schon keine Luft mehr. Nach 5 Stunden kam die marokkanische Marine zur Hilfe. Doch weiter draußen auf dem Meer funktionieren die Mobiltelefone nicht mehr. Im Juni starben 37 Flüchtlinge, darunter 2 Kinder, nachdem Spanien den marokkanischen Behörden die Rettung überlassen wollte, obwohl ein spanisches Aufklärungsflugzeug das Boot gesichtet hatte und sich ein Boot der spanischen Seenotrettung nur 1 Stunde entfernt auf dem Atlantik befand. Malenos Organisation hat Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet. Zu den Fluchtursachen sagt Maleno: Viele Flüchtlinge sagen uns, wir haben nicht das Recht zu gehen, aber wir haben auch nicht das Recht zu bleiben. Sie sind Vertriebene. Viele der Senegalesen haben sich an den Protesten gegen den Präsidenten Macky Sall beteiligt. Sie müssen das Land verlassen. Andere gehen, weil das Meer nach den Fischereiabkommen des Senegal mit Frankreich überfischt ist, andere wegen des Klimawandels. Aus Mauretanien legen vor allem Boote mit Menschen aus dem Sahelgebiet ab, das völlig verarmt ist, trotz seiner Bodenschätze wie dem Uran. Diese Menschen abzuschieben ist oft nicht möglich. Der Senegal weigert sich zum Beispiel, trotz eines entsprechenden Abkommens sie zurückzunehmen. Die Europäische Union habe auch beim Gipfel in Granada nicht über die Rettung von Menschen auf hoher See oder über die Fluchtursachen gesprochen, kritisiert Elena Maleno. Stattdessen setze Europa auf militärische Lösungen. Marokko zum Beispiel gebe die Hilfszahlungen aus Brüssel nicht für die Seenotrettung aus, beklagt die Aktivistin, sondern fürs Militär. Marokko hat keine staatliche Seenotrettung wie Spanien, Marokko hat nur die Marine. Die Auswanderung wird nur unter dem Aspekt der Absperrung gesehen. Das Recht auf das unversehrte Leben dieser Menschen spielt keine Rolle mehr. Es geht darum zu verhindern, dass diese Menschen nach Spanien kommen, nicht darum, sie zu retten. Die Marine ist eben Militär. Eine Sache ist die Kontrolle der Flüchtlingsströme, eine andere das Recht auf das eigene Leben.
Die kanarische Insel El Hierro ist mit der Ankunft hunderter Migranten überfordert. Hans-Günther Kellner war das mit den Hintergründen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll.